Damit unsere ZuhörerInnen jetzt erstmal wissen, um was es geht, starte ich mal mit der Frage, von wann bis wann dieses Projekt denn überhaupt war und wo?
Ja, das startete mit dem Crailsheimer Weihnachtsmarkt am 28.11. letzten Jahres und ging bis zum 6. Januar diesen Jahres, also über die komplette Weihnachtszeit dann auch noch hinaus. Und die Bäume standen eben auf dem Crailsheimer Weihnachtsmarkt in der Nähe vom Rathaus.
Es waren also Bäume, die auf dem Crailsheimer Weihnachtsmarkt standen. Was war denn die Idee dahinter und warum heißen die Bäume Bäume der Erinnerung?
Die Idee war, dass trauernde Menschen um einen Verstorbenen gedenken können, also sich erinnern können, daher der Name. Ja, weil gerade die Weihnachts- und Adventszeit für Trauernde oft schwer ist. Für uns, für andere ist es eine schöne, bunte, glitzernde Zeit, aber für Trauernde oft besonders schwer. Und da hat mich die Stadt Crailsheim auch dankenswerterweise unterstützt, dass ich diese Bäume aufstellen darf, damit Trauernde Erinnerungsstücke oder persönlich gestaltete Anhänger anbringen können und so ihren Verstorbenen gedenken. Das muss auch nicht im letzten Jahr geschehen sein, sondern kann auch vor längerer Zeit passiert sein, um einfach auch einen Ort zu schaffen für Trauernde, dass ihre Trauer und die Erinnerung auch Platz hat in dieser normalerweise glitzernden, schillernden Vorweihnachtszeit. Und dass Trauernde da auch ein Gefühl von Gemeinschaft erleben und wissen, dass sie auch in dieser Jahreszeit nicht allein sind.
Das hört sich nach einem sehr schönen Projekt vor allem an. Und da kann ich mir vorstellen, dass das viele Menschen wahrgenommen haben. War das denn so? Wie groß war die Nachfrage?
Ja, es wurde sehr gut angenommen. Ich stand natürlich nicht jeden Tag dabei, aber ich habe alle paar Tage bin ich vorbei und habe immer wieder gesehen, wie neue Anhänger dazukommen. Bei der Abschmückaktion am 6. Januar habe ich mir auch nochmal alle genau angesehen. Es waren zum Teil schöne Botschaften draufgeschrieben. Zum Teil waren es eigene Anhänger, die Leute mitgebracht haben, sogar zum Teil selbst gebastelt. Und für diejenigen, die nichts dabei hatten oder spontan vorbeikamen, hatte ich eine Box neben den Bäumen stehen, wo so kleine Holzanhänger waren, Herzchen, Sternchen, Engel, Bäume. Und da konnten die Leute was draufschreiben. Manche haben Namen draufgeschrieben, andere ein Datum. Oder manche auch wirklich Botschaften, sowas wie du bist nie vergessen oder die Engel wachen über dich. Ja, waren richtig berührende Dinge drauf und eben, es ist wirklich von Woche zu Woche gewachsen, ja.
Du hast die Abschmückaktion gerade schon angesprochen. Am 6. Januar hat das Projekt geendet und die Bäume wurden abgeschmückt. Wie lief das denn ab? Konnten die Menschen die Anhänger, die sie dort aufgehängt haben, wieder abholen oder wie war das gedacht?
Genau, wer wollte, konnte seinen Anhänger wieder mit nach Hause nehmen und die anderen habe ich dann bei mir verwahrt. Tatsächlich sind nur wenige gekommen. Ich glaube, dass für die meisten Menschen das eher eine Art von, sie haben das da hingegeben und ich will es nicht sagen loslassen, ich mag das Wort nicht so, aber schon ein bisschen in die Richtung, ja, dass die Menschen da, dass für sie auch ein Stück von Abschied nehmen und Trauer war und dann einfach dort belassen wollten.
Das heißt, die Menschen hatten dort auf jeden Fall einen Platz, der auch Raum für ihre Trauer gegeben hat. Wie sahen denn die Rückmeldungen von den Menschen aus, die teilgenommen haben?
Die waren durchweg sehr positiv. Wie gesagt, ich konnte ja nicht immer dort stehen, aber ich habe E-Mails bekommen oder auf meine Social-Media-Kanäle Nachrichten von Menschen, die das eben als sehr tröstlich empfunden haben, dass sie da ja ihre Trauer ausdrücken konnten. Denn gerade vielleicht, wenn es nicht das erste Weihnachten ist, sondern nach 2, 3, 4, 5 Jahren, denkt so das Umfeld entweder nicht mehr dran oder möchte auch nicht, man sagt dann immer, man möchte keine alten Wunden aufreißen und spricht einen dann am 5. Weihnachten ohne den verstorbenen Menschen nicht mehr unbedingt darauf an als Trauernder, aber die Trauer selber ist immer noch da, auch beim 5. oder 6. Weihnachten. Und wenn man dann einen Ort hat, wo man das ausdrücken kann, auch ganz für sich auf stille Weise und nicht irgendwie groß mit anderen drüber sprechen muss und das einfach für sich machen kann, auch als Symbol, dann ist es sehr tröstlicher. Und auch Menschen, die nicht trauern, die einfach auf die Aktion aufmerksam wurden, haben mir berichtet, dass sie das schön fanden, auch, dass man dem Thema auch einen Platz gibt, dass es sichtbar wird. Und ja, eben nicht nur die bunten, glitzernden Weihnachtsmarktstände, sondern man auch für so ein Thema Raum schafft.
Während die Aktion mit den Bäumen der Erinnerung lief, habe ich gesehen, dass auch das Hohenloher Tagblatt bereits dich interviewt hat dazu und einen Artikel darüber berichtet hat. Was mich dort ein bisschen geschockt hat, als ich das gelesen habe, war, dass Diebe am Werk waren und aus deiner Kiste mit dem Dekomaterial geklaut haben. War das etwas, was dich sehr belastet hat oder war das ein Grund, wo du gesagt hast, das könnte mein Projekt stoppen?
Nein, ich sag mal, ich habe ja mehr oder weniger damit gerechnet. Ich meine, die Box mit dem Dekomaterial musste natürlich frei zugänglich sein. Und dann, ja, mitten auf dem Kreuzauer Marktplatz muss man einfach dann mit sowas auch rechnen. Ich sag mal, es hätte auch häufiger sein können. Derjenige vom Stadtmarketing Kreuzheim, mit dem ich zusammengearbeitet habe, meinte auch, immerhin wurde nur ab und zu was aus der Box genommen und nicht die komplette Box mitgenommen. Immerhin. Ja, natürlich ist es nicht schön, weil die Idee eine andere war. Deswegen habe ich auch um Spenden gebeten, weil es ein rein ehrenamtliches Projekt für mich war und die Menschen, die trauerten, die mitgemacht haben, natürlich nichts bezahlen mussten. Aber ich musste natürlich, wenn was die Kiste ausgeräumt wurde, immer wieder nachlegen, damit Menschen Erinnerungsstücke weiterhin aufhängen können. Und da hatte ich dann um Spenden gebeten. Ich hatte eine PayPal-Spendenaktion, wo man mich unterstützen konnte, damit ich mit dem Geld dann eben neues Dekomaterial besorgen kann. Und das hat dann ganz gut geklappt. Also mit der Unterstützung konnte ich dann das wettmachen, was geklaut wurde. Aber ja, also es hat mich nicht entmutigt. Ich habe mit dem Mitarbeitenden von der Stadt Kreuzheim auch schon gesprochen. Er würde das gern in diesem Jahr wieder machen, weil es wirklich gut angenommen wurde und es gutes Feedback gab. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt ein knappes Jahr Zeit, uns zu überlegen, ob man vielleicht ja das irgendwie cleverer machen kann. Das war ja für uns beide auch das erste Mal und wir haben das tatsächlich relativ spontan ins Leben gerufen. Eben, und jetzt haben wir Zeit, uns Gedanken zu machen, ob es da Möglichkeiten gibt, aber es hat mich auf jeden Fall nicht demotiviert.
Das heißt, es kann sein, dass es die Bäume der Erinnerung dieses Jahr wieder auf dem Kreuzheimer Weihnachtsmarkt gibt. Das heißt, wenn ihr darauf jetzt aufmerksam geworden seid, könnt ihr darauf hoffen, dass man sie nochmal besichtigen und oder besuchen kann. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich zu dem Projekt. Wie war es denn für dich persönlich? Wie war das Projekt? Wie hast du es erlebt? Und vielleicht, was hat es dir auch gegeben?
Ja, mir hat sehr viel gegeben, gerade die positiven Rückmeldungen, die fand ich sehr schön und auch, dass ich einfach gesehen habe, dass die Bäume immer mehr wachsen, mehr Anhänger erhalten. Es gab auch einen Gottesdienst im Dezember für verstorbene Kinder. Das ist der zweite Sonntag im Dezember, wenn ich es richtig weiß. Das sind auf der ganzen Welt Gottesdienste und Gedenkfeiern und so auch immer in der Kreuzheimer Liebfrauenkapelle. Und ich war auch in dem Gottesdienst und auch danach sind Eltern dann direkt am Sonntagabend noch zu dem Baum und haben was aufgehängt und wir kamen ins Gespräch. Ja, das hat mich einfach sehr berührt und erfüllt. Natürlich war es auch mit Arbeit verbunden. Die Box musste immer wieder neu befüllt werden. Ich habe mich um Spenden gekümmert. Man musste immer wieder nach dem Rechten sehen. Mal fiel ein Baum um, mal mussten die Batterien der Lichterkette ausgewechselt werden. Also es war schon auch zu tun für mich. Und da ich nicht in Kreuzheim wohne, musste ich alle paar Tage mal hinfahren. Aber es hat mir ja an sich Freude gemacht.
Du warst nicht schon immer Trauerbegleiterin. Du hast am Anfang etwas anderes gearbeitet. Was hast du da vorher gemacht?
Ja, ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft. Ich habe internationale Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing, Kommunikation und Change Management. War danach in der Unternehmensberatung und im Marketingbereich tätig in Deutschland und noch einige Jahre in der Schweiz. Und heute mache ich, wie du schon sagtest, was ganz anderes.
In deinem Werdegang gibt es dann einen entscheidenden Punkt, den ich gesehen habe, nämlich 2020 einen Schicksalsschlag in deiner Familie, der dich auch sehr erschüttert hat. Was kannst du uns über diese Zeit erzählen?
Ja, genau. Da ist mein Vater relativ plötzlich verstorben im Frühling 2020, als bei uns allen der erste Corona-Lockdown war, ist bei uns eben noch zusätzlich das passiert. Und natürlich hat das mein, aber auch unser aller Familienleben nachhaltig verändert und mir aber auch, da ich dann selber nach einiger Zeit eine Trauergruppe besucht habe, somit begann dann alles, habe ich eben bei mir selber gemerkt, wie wichtig es ist, dass man Trauer Raum gibt und das ansprechen oder aussprechen kann. Das hat mir selber sehr geholfen und so begann dann mein Weg in die Trauerbegleitung.
Hast du diesen Raum durch die Trauergruppe dann verspürt und vorher weniger oder wie war das?
Ja, also mir hat der Austausch mit den anderen Betroffenen eben sehr geholfen. Und dann habe ich zuerst selber eine Trauergruppe gegründet in Crailsheim, ehrenamtlich. Und nach und nach habe ich dann gemerkt, dass mich das einfach viel mehr erfüllt, auch den Menschen zu helfen, denen es ähnlich geht oder ging als mir. Und das hat mich ja eben mehr erfüllt, dieses Ehrenamt, als mein damaliger Job in der Unternehmensberatung.
Warum hast du dich dann genau dazu entschieden, eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin zu machen?
Weil ich eben Menschen etwas weitergeben wollte, auch von dem, was ich erfahren durfte in der Trauergruppe, die ich besuchte. Und ja, da eben dann Handwerkszeug an die Hand bekommen wollte, nebst meiner eigenen Erfahrung. Natürlich ist es sehr hilfreich, wenn man eigene Erfahrungen gemacht hat, weil man sich dann sehr in die Situation der Betroffenen einfühlen kann und die das auch spüren, dass man das nicht einfach nur erzählt, weil man es eben gelernt hat, sondern weil man es selbst am eigenen Leib erfahren hat. Aber natürlich ist eine Trauerbegleiterausbildung, lernt man schon auch noch sehr fundierte Theorie und Praxisteile sind dabei. Das war mir eben wichtig, weshalb ich die Ausbildung dann begonnen habe.
Wie sieht eine solche Ausbildung dann aus? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
Trauerbegleiter oder Trauerbegleiterin ist tatsächlich kein geschützter Berufsbegriff oder Berufsbezeichnung. Also es gibt da kein standardisiertes irgendwie IHK-Zertifikat oder sowas ähnliches. Theoretisch könntet auch ihr euch morgen Trauerbegleiterin nennen und wenn Menschen zu euch kommen, ist es gut oder für euch. Genau, da gibt es aber den Bundesverband Trauerbegleitung e.V. in Deutschland. Das ist der bundesweite Verband, der eben das Bestreben hat, Ausbildungen zu zertifizieren und auch vergleichbar zu machen, eben weil das sehr undurchsichtig ist als Laie, wenn man sich nicht auskennt. Und der BVT, also Bundesverband Trauerbegleitung, zertifiziert Ausbildungen, die einen gewissen Qualitätsstandard, einen Umfang an Theorie- und Praxisstunden, Supervision und so weiter umfassen. Und da gibt es dann verschiedene Anbieter in Deutschland, private oder auch häufig sind es Hospizvereine, die das anbieten. Und mir war es eben wichtig, einen Anbieter zu finden, der vom BVT zertifiziert ist. Und das war damals ein Institut in München. Das war dann über ein Jahr, mehrere Wochenenden, an denen ich das gemacht habe. Und dazwischen dann noch Einzelarbeit zu Hause und in Kleingruppen. Genau, also es war insgesamt über ein Jahr, nicht Vollzeit, aber schon relativ zeitintensiv, ja.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade dieser Aspekt der Ausbildung, das dann wirklich professionell zu können, auch entscheidend ist, damit man auch professionell bleiben kann. Was hast du denn im Laufe deiner beruflichen Laufbahn noch so über dich gelernt, auch gerade im Laufe der Ausbildung vielleicht?
Ja, man setzt sich natürlich auch mit seiner eigenen Trauer auseinander. Es ist auch Voraussetzung, wenn man die Ausbildung beginnt, dass man einen gewissen Abstand zur eigenen Trauer hat, aber dass jetzt vielleicht der eigene Trauerfall nicht erst 2 Monate zurückliegt und dass man auch damit umgehen kann in gewisser Weise, weil sonst, wenn man nicht in gewisser Weise stabil ist, kann man andere Menschen ja nicht begleiten. Das ist Voraussetzung, aber dennoch schaut man natürlich auch seine eigenen Themen nochmal an, wo ich auch viel für mich selber gelernt habe. Aber es hilft mir auch in verschiedenen Situationen im Leben, also nicht nur Trauer bezogen auf Tod. Die meisten denken bei Trauer gleich an Tod, aber wir trauern bei verschiedensten Verlusten und Abschieden im Leben. Meine Lehrerin damals sagte immer, man kann jeden Abend trauern, dass der Tag zu Ende ist, theoretisch. Und da hat mir das tatsächlich in verschiedensten, auch privaten Lebenssituationen schon geholfen, dieses Verständnis, dieser Blickwinkel dafür.
Und trauerst du deinem Beruf als Unternehmensberaterin und im Marketing hinterher oder würdest du sagen, dass Trauerbegleitung dein Traumberuf ist?
Nee, dem Beruf an sich traue ich tatsächlich nicht hinterher als in der Unternehmensberatung. Es war aber dennoch eine gute Zeit, in der ich viel gelernt habe. Auch vieles, was ich jetzt gut brauchen kann. Also auf den ersten Blick klingt das nach was total anderem, nach einem Riesenbruch, den ich da gemacht habe. Aber mein Studium und auch meine Berufserfahrung, die ich da gesammelt habe, waren nicht umsonst. Also ich habe da sehr viel, kann da viel auch jetzt noch für mich anwenden. Thema Kommunikation ist in der Unternehmensberatung ja auch natürlich sehr wichtig. Man hat jeden Tag mit Menschen zu tun, immer wieder mit neuen Kunden, mit neuen Kollegen auf unterschiedlichen Projekten. Dieses Handwerkszeug, was ich da gelernt habe und Umgang mit Menschen, ist natürlich auch jetzt für mich sehr hilfreich und relevant.
Denn du hast es uns auch schon vor der Sendung ein wenig gesagt, dein Beruf ist ziemlich facettenreich, denn du hast viele verschiedene Angebote, die du eben als Trauerbegleiterin betreust. Und am besten starten wir damit, dass wir die einzelnen Angebote jetzt mal näher darstellen. Ich habe nämlich auf deiner Website gesehen, du machst eine Einzelbegleitung, bist aber auch in Gruppen tätig und machst auch noch Seminare und Workshops. Und nachher kommen wir auch noch über deine Rolle bei Unternehmen und auch bei Trauerreden zu sprechen. Das sind ziemlich viele Bereiche. Lass uns doch erstmal über die Einzelbegleitung sprechen. Was ist da vor allem im Mittelpunkt?
Ja, das sind, wie du schon sagtest, Einzelgespräche mit trauernden Menschen. Da ist das Wichtigste tatsächlich da sein und zuhören, ein offenes Ohr für die Menschen zu haben. Ich sage immer da, also mein Redeanteil ist da der geringste daran. Ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass ich den Menschen irgendwas erzähle, was sie vielleicht gar nicht gebrauchen können, sondern dass sie eben einfach mal ein offenes Ohr haben und alles sagen können, was ihnen auf dem Herzen liegt. Vielleicht auch, wenn es zum Teil schon Jahre her ist und sie einfach niemanden hatten bisher, darüber so richtig reden zu können.
Dann machst du noch die Trauerbegleitung in Gruppen. Wie unterscheidet sich denn diese Trauerbegleitung von der Einzelbegleitung?
Ja, in Gruppen ist es natürlich ganz unterschiedlich oder ganz anders. Da bin ich einerseits eher so ein bisschen der Moderator auch. Da steht auch der Austausch im Vordergrund. Da ist es ja nicht nur Einzelgespräche, ein Trauernder aus der Gruppe und ich, sondern da unterhält sich die Gruppe, spricht über aktuelle Themen, die vielleicht einen bestimmten Gruppenteilnehmer gerade umtreibt oder was, wenn es jetzt vielleicht kurz vor Weihnachten ist und diese Jahreszeit bevorsteht, die für alle schwierig ist, dann unterhält man sich dazu. Ich bringe natürlich immer ein Thema mit. Ich bereite vorher was vor, oft auch mal gerade jahreszeitlich bezogen, wie zum Beispiel vor Weihnachten. Aber dann ist es eigentlich die Runde, die Gespräche untereinander, die das Ganze ausmachen.
Das heißt, dort bist du eher in der Rolle von der Moderatorin. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren großen Bereich, den du betreust, und das ist nämlich die Trauerbegleitung bei Unternehmen. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil als ich den Beruf Trauerbegleiterin jetzt von dir das erste Mal gehört habe, kam mir das gar nicht so in den Sinn, dass es auch bei Unternehmen benötigt wird. Wie sieht denn dort dein Alltag, also nicht dein Alltag, aber deine Arbeit aus?
Ja, das ist tatsächlich nicht auf den ersten Blick naheliegend, gerade bei Unternehmen, die jetzt in ihrer eigentlichen Geschäftstätigkeit damit nichts zu tun haben. Aber ich habe es eben an meinem eigenen Beispiel gemerkt. Ich habe damals in einem größeren Unternehmen in der Schweiz gearbeitet, als mein Vater verstorben ist, und mein Chef wusste auch nicht, was er machen oder sagen soll, als ich ihn Montagmorgen anrief und ihm sagte, was am Wochenende passiert ist. Oder wie er dann meinem Team das Ganze kommuniziert, dass ich jetzt für eine unbestimmte Zeit ausfalle. Und als ich dann wieder zurück war, wussten meine Teamkollegen eben auch nicht so richtig, wie sie mit mir umgehen sollen. Und ich gemerkt habe, gerade in Unternehmen, wo das Thema so nicht vorkommt, das ist was anderes, zum Beispiel bei Pflegeheimen oder in Krankenhäusern, ist das Thema Trauer, Tod und Sterben eher an der Tagesordnung, aber eben in einem klassischen Industrieunternehmen normalerweise gar nicht. Und da wissen die Menschen eben häufig nicht, wie sie dann damit umgehen sollen. Entweder mit einem Todesfall bei einem Mitarbeitenden, was man natürlich nicht hofft, dass es vorkommt, aber es kommt eben leider auch vor. Oder wenn ein Mitarbeitender um jemanden trauert. Das sind die Teamkollegen, Kolleginnen oder Chefs häufig ratlos.
Und wie kann ich mir das vorstellen, deine Arbeit dann für die Unternehmen? Wie gehst du daran, dass du dort eine angemessene Trauerbegleitung durchführen kannst?
Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einer Akutsituation dazugerufen werde, also wenn ein Mitarbeitender trauert oder ein Mitarbeitender verstorben ist. Da ist es ähnlich wie in den Einzelgesprächen tatsächlich, dass ich einfach ein offenes Ohr für die betroffenen Mitarbeitenden, für die Führungskräfte habe und schaue, was sie in der Situation brauchen. Aber ich sage immer, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die Unternehmen schon präventiv was machen und nicht erst, wenn etwas geschehen ist, weil dann sind viele Emotionen im Spiel, dann ist der Schock da. Ich sage immer, wie bei einer Feuerwehrübung, die macht man ja hoffentlich auch präventiv, dass man weiß, was zu tun ist im Ernstfall. Da würde ich mir wünschen, wenn Unternehmen eben, wenn gerade alles gut ist und nichts passiert ist, einen Workshop machen, eine Schulung für Mitarbeitende oder für Führungskräfte, wie sie mit dem Thema umgehen, wenn dann eben was passiert. Also da berate ich Führungskräfte in Einzelgesprächen, in Trainings oder auch Mitarbeitende und Teams, wie sie mit einem Trauerfall im Unternehmen umgehen können oder eben mit einem Mitarbeitenden, der jemanden verloren hat und vielleicht für eine gewisse Zeit ausfällt. Ja, und da rate ich dann, gebe ich Tipps, wie geht man mit demjenigen um, wenn er wieder zurückkommt. Da weiß man dann oft nicht, darf ich das ansprechen? Bin ja nur der Kollege, die Kollegin und es ist ja Privatsache. Möchte er darauf angesprochen werden oder sie oder nicht? Und da gebe ich dann eben Tipps auch an andere Mitarbeitende.
Das heißt, du bist da für die Unternehmen und für die Menschen in den Unternehmen. Ein weiterer Teil von deinem Beruf, das sind die Trauerreden. Was kann ich mir genau darunter vorstellen? Was machst du dort?
Das sind im Grunde, wie man auch die freien Hochzeitsreden kennt, die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen haben, sind das Reden für Trauerfeiern, wo aus verschiedenen Gründen kein Pfarrer dabei ist, wo sich die Menschen eben einen Trauerredner aussuchen. Und da gestalte ich dann die Trauerfeier.
Das heißt, du bist dann relativ zentral und die erste Ansprechperson für die Menschen. Wie schaffst du es denn, vor allem wenn das jemand ist, den du eben wahrscheinlich nicht persönlich kennst, das trotzdem so zu gestalten, dass es auf die Person zugeschnitten ist?
Ja, das ist natürlich das Wichtigste oder mein Ziel, das mit jeder Trauerrede zu erreichen, weil ich in den meisten Fällen eben den oder die Verstorbene nicht kannte. Und mein Ziel ist dann immer im Trauergespräch so viel von den Menschen zu erfahren, von den Angehörigen, aber ich lasse mir dann auch Bilder zeigen zum Beispiel oder frage dann gezielt nach, damit ich eben so am Schluss rausgehe aus dem Gespräch, das ist immer mein Ziel, als dass ich das Gefühl habe, ich hätte den Menschen gekannt. Und dann mache ich mir natürlich eben in der Vorbereitung auch noch Gedanken dazu, weil das eben das Wichtige für mich ist, dass ich den Menschen so, wie er war, mit all seinen Facetten in der Trauerrede nochmal darstellen kann.
Jetzt haben wir also schon viele, viele Bereiche von deiner Arbeit besprochen und abgedeckt. Was ich mich dabei frage, du bist eigentlich ständig mit dem Thema Trauer konfrontiert. Wie schaffst du es trotzdem, das alles nicht so an dich ranzulassen, dass du trotzdem für die anderen da sein kannst und nicht von deiner Arbeit belastet wirst?
Ja, das werde ich oft gefragt tatsächlich. Und ich sage immer, ich habe jetzt keinen bestimmten Mechanismus oder eine Technik, wo ich sage, das wende ich jeden Abend an, wenn ich nach Hause komme. Es gelingt mir aber tatsächlich, dass ich mich da in gewisser Weise, will nicht sagen schütze, das klingt irgendwie falsch, aber dass ich da meinen Umgang damit finde, weil es ist natürlich auch wichtig, man kann nur andere Menschen begleiten, wenn man selber in gewisser Weise stabil ist. Ich glaube, es ist eher, dass es mich einfach so erfüllt, dass ich die Menschen begleiten kann und auch so viele gute Rückmeldungen von Trauernden oder trauernden Familien, die ich begleite durch die Reden, bekomme, dass mich das so erfüllt und mein Fokus dann eher darauf ist, den Menschen zu helfen, sie zu unterstützen und ich mich mehr darauf fokussiere, als auf den Aspekt des Leids, das damit verbunden ist.
Wir wollen noch ein bisschen genau darauf eingehen, welche Relevanz denn Trauerbegleitung haben kann. Und da habe ich mich zuerst gefragt, ob es denn einen Unterschied gibt zwischen Traurigsein und Trauer, gerade auch in dem Bereich der Trauerbegleitung.
Das ist ein sehr guter Gedanke, den du hattest tatsächlich. Denn die meisten Menschen denken, Trauer und Traurigkeit ist dasselbe. Und ich auch in meinen Seminaren oder Vorträgen häufig darauf eingehe und eben sage, Traurigkeit ist ein Aspekt von Trauer. Im Deutschen ist es vom Wort her ein bisschen tricky, aber tatsächlich beinhaltet Trauer eine Vielfalt an Gefühlen. Da ist Traurigkeit mit dabei und Tränen, aber da können auch schönere Gefühle, sage ich jetzt mal, dabei sein, wie Liebe, Hoffnung, schöne Erinnerungen, ein Gefühl von Nähe, aber dann auch sowas wie Wut, Neid auf andere, denen so etwas vielleicht nicht geschehen ist, Verzweiflung, um nur ein paar zu nennen. Aber eben Traurigkeit ist nur ein Teil davon.
In welchen Fällen braucht man denn eine Trauerbegleitung, wenn man das so sagen kann?
Ja, das ist kann für viele Menschen hilfreich sein. Zum einen, wenn man vielleicht im eigenen Umfeld niemanden hat, mit dem man so direkt darüber sprechen kann. Das muss gar nicht sein, dass es jemand ist, der allein lebt oder keine Familie hat. Es kann auch sein, man hat eine sehr große Familie oder einen großen Freundeskreis, aber fühlt sich vielleicht nicht richtig verstanden oder vielleicht haben die Menschen auch einfach Schwierigkeiten, auf einen zuzugehen, trauern selber. Gerade in der Familie sind ja alle irgendwie betroffen und trauern auf unterschiedliche Art und Weise. Und da kann es dann mal hilfreich sein, mit jemand Externem sozusagen oder Neutralem zu sprechen. Ja, oder wenn es zum Teil schon mehrere Jahre her ist und man das Gefühl hat, das Umfeld hat sich das Leben längst weitergedreht, aber ich stecke immer noch irgendwo fest, auch dann suchen Menschen Trauerbegleitung.
Was bewirkt Trauerbegleitung dann in diesen Momenten?
Wie ich vorhin schon sagte, dass man einfach das Gefühl hat, ich habe ein offenes Ohr oder eine Schulter, wo ich einfach mal loswerden darf, was mich bedrückt. Auch ohne Wertung, weil beim Thema Trauer spielt beim Umfeld oft auch, ja, wird bewertet, man trauert richtig oder falsch oder zu lange oder nicht lange genug. Und da kann man einfach mal ohne Wertung alles sagen, was einem auf dem Herzen liegt.
Ein richtig und ein falsch ist bei Trauer ja auf jeden Fall nicht vorhanden. Wenn du es jetzt nochmal auf den Punkt bringen würdest, warum ist denn Trauerbegleitung wichtig, deiner Meinung nach?
Ja, sie ist wichtig, damit Menschen, die eine Begleitung auf ihrem Trauerweg bekommen, um dadurch wieder ein Leben führen zu können, das auch fröhlich, lebenswert und schön sein kann. Wenn natürlich auch verändert durch den Verlust, aber trotzdem auch wieder schön.